Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. In meiner letzten Predigt ging es um die Stiftshütte und darum, dass Gott einen Ort der Begegnung zwischen ihm und den Menschen schafft. In dem Fall ihm und den Israeliten. Doch wir haben auch gesehen, dass er damit mit dieser Stiftshütte, mit diesem Zelt, Symboliken einführt, die geistliche Prinzipien erklären, die auch für dich und mich heute noch relevant sind. Wenn wir beten, dann treten wir in die Nähe, in die Gegenwart Gottes ein. Wir betreten quasi symbolisch die Stiftshütte, also an den Ort, wo Gott wohnt. Und es gibt in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt, nicht nur den Eingang, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, sondern noch mehr Gegenstände und Orte, die Symboliken sind für Dinge, die wir in unserem geistigen Leben brauchen. Und wir wollen heute mehr von diesem Zelt entdecken. Und in diesem Zelt gibt es ein Waschbecken. Und diesem wollen wir uns widmen. Das steht im äußeren Vorhof und da wuschen sich die Priester als Vorbereitung zum Beispiel für Gebete, für Opfer, für alles, was sie so im Tempel taten. Sie bereiteten sich vor aufs Gebet. Und wir schauen uns heute ein Gebet an, den Psalm 139. Und die liebe Maike wird uns den jetzt erstmal zu Beginn vorlesen.
Psalm 139 von David. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat.
Dankeschön. Ein toller Psalm, oder? Naja, zumindest die erste Hälfte. Wer von euch kennt die erste Hälfte? Ich glaube, das ist der Psalm, der am meisten in Gottesdiensten auf Grußkarten zitiert wird. Halb zitiert wird. Wir wollen uns aber heute den ganzen Psalm angucken. Und ich finde, manchmal, wenn wir Bibel lesen, dann ist das wie so ein Kinderüberraschungsei. Wir haben diese Schokolade und es gibt diese Verse in der Bibel, die sind wie diese Schokolade. Die essen wir gerne, die sind schnell weg, die schmecken gut, die tun unserer Seele gut. Und dann gibt es Verse, die sind wie diese gelbe Kapsel. Ich glaube, mittlerweile haben die das Design ein bisschen geändert, aber wenn ich an meine Kindheit denke und an diese kleine gelbe Kapsel, habe ich die nie aufgekriegt. Da hat man dran rumgezogen und drauf rumgekaut, bis man irgendwann diese blöde Kapsel geknackt hat und an das Spielzeug kommt. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das doch, das kleine Spielzeug, was in dieser gelben Kapsel verborgen ist, das, warum wir Ü-Eier kaufen. Also sonst könnte man da auch normale Schokolade kaufen. Das ist also der Kern der Sache, um die es geht. Und manchmal ist es ein bisschen Arbeit, daran zu kommen. Und wir wollen uns heute diesen Psalm angucken, dieses Gebet von David und versuchen, diese gelbe Kapsel zu knacken und zu gucken, was für ein Geschenk da drin steckt. David betet hier zu Gott, er redet mit Gott. Gebet ist Kommunikation, ist Beziehung mit Gott. Wie betest du, wie bete ich? Ich würde behaupten, die meisten Menschen beten so. So vom Verhältnis der Themen her. Der größte Teil geht drauf für Probleme, Sorgen, Ängste, To-Dos, wo wir glauben, dass Gott die haben sollte auf seiner Liste. Dann kommt vielleicht noch ein kleinerer Teil Dank. Je nachdem, wie du geprägt bist, fällt der auch vielleicht noch ein kleines bisschen größer aus als hier bei der Säule. Und der kleinste Teil ist Zuhören. Versteh mich nicht falsch, wir dürfen Gott und sollen Gott im Gebet all das abgeben, was uns belastet, was uns schwerfällt. Aber Gebet ist noch so viel mehr. Wie wir eben gehört haben in diesem Vers, den Benno gelesen hat, das passt wunderbar, hat sich Jesus alleine zurückgezogen zum Beten und danach kamen die Jünger auf ihn zu und sagten, Jesus, bring uns das bei. Die Jünger waren also der Meinung, dass Jesus irgendwie anders betet, als wir beten oder als sie beten und sie wollten das lernen von ihm. Jesus' Gebet war anders, nicht nur in der Länge und der Themenwahl, sondern auch in der nicht nur in der Aufteilung der Inhalte, sondern er war im ständigen Dialog mit Gott. Und er war dementsprechend super schnell im Lösen von Problemen. Ein Kranker kommt, Jesus spricht kurz mit ihm, er wird geheilt. Eine hungrige Menge, Jesus betet und alle werden satt. Das ist jetzt sehr vereinfacht, ich weiß. Aber irgendwie wusste Jesus immer genau, in jedem Moment, was zu tun war. Eine andere Person, die wir in der Bibel finden, die diesen innerlichen Dialog mit Gott irgendwie so gelebt hat, so praktisch, und wo wir auch sehen, dass er unglaublich Großes schaffen konnte, dadurch war Nehemia. Wir finden auch ihn im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Und wenn man hört, in welcher kurzen Zeit er die Jerusalemer Stadtmauer wieder aufbauen konnte, innerhalb von 30 Tagen, dann ist es Wahnsinn, dann fragt man sich, wie das möglich ist. Es ist möglich, weil er im innerlichen Dialog, im andauernden innerlichen Dialog mit Gott steht. Wie sieht es da bei uns aus? Wir bringen im Gegensatz dazu viel Zeit, fast die komplette Zeit im Lösen von Problemen und wenig Zeit im innerlichen Dialog und im Gebet mit Gott. Wir kommen zu Gott, kotzen uns bei ihm aus, wie problematisch doch alles ist, wie schlecht es uns so geht, hören dann aber gar nicht mehr hin, was Gott vielleicht dazu zu sagen hat. Wir versuchen es auf eigene Faust. Wir mühen uns ab mit dem Problem, was wir haben und sind dann frustriert, weil es irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil wir es nicht hinbekommen und dann rennen wir wieder zu Gott und beschweren uns und klagen. Dieser Teufelskreis wiederholt sich, glaube ich, in unserem Alltag so oft. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, wir dürfen und wir sollen mit unseren Problemen, unseren Lasten zu Gott kommen. Aber wenn du Abenteuer im Gebet und wirkliche Veränderung erleben willst, dann musst du verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Es ist wie bei einem Walkie-Talkie. Ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher kennt. Man muss den Sendeknopf, wenn man spricht, drücken, gedrückt halten. Doch wenn man Antwort haben möchte, muss man den Sendeknopf loslassen und aufmerksam zuhören. Erst dann ist es dem anderen am anderen Ende der Leitung möglich zu antworten. Wir müssen im Gebet auch mal den Sendeknopf loslassen. Wann hast du das letzte Mal im Gebet in Stille zugehört, was Gott dir sagen möchte? Wann hast du das letzte Mal den Sendeknopf losgelassen? Ich kenne es von mir. Ich bete, sende, 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 sende. Und dann, wenn ich kurz mal Pause mache, kommt das Amen und dann bin ich schon wieder in meinem Alltag drin. Aber erst dann, erst wenn wir anfangen zuzuhören, dann kann Dialog entstehen. Stell dir einmal vor, was mit einem Gespräch, einer Beziehung passieren würde, wenn du 98% der Zeit reden würdest und der andere hätte nur diese 2%. Da ist kein Dialog möglich. Da ist keine Beziehung möglich. Und ich bin überzeugt, und wir lesen dieses auch immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in Hiob 33, Vers 14, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott spricht zu uns, davon bin ich 100% überzeugt und die Bibel sagt es uns, wenn wir ihm zuhören. Einer meiner Teens fragte mich einmal, warum soll ich denn überhaupt beten? Gott weiß doch schon alles. Ja, stimmt. Wir verhalten uns manchmal etwas seltsam, finde ich, als Christen. Wir kommen auf den Gedanken, dass wir Gott nicht alles erzählen können. Dass wir Dinge vor ihm verstecken könnten. Als könnten wir Gott überraschen oder als müssten wir hoffen, ihn nicht ganz so sehr zu schockieren mit unserem Anliegen. Paradox, oder? Wenn Gott doch alles weiß. Aber jetzt kommt der Clou. Gott weiß schon alles, aber du noch nicht. Und ich noch nicht. Und diese Erkenntnis kann unser Gebetsleben maßgeblich verändern. Wie das? Wir schauen uns hier den Psalm 139 an, weil genau hier die Antwort zu finden ist. Und ich greife an dieser Stelle ein bisschen vorweg und erkläre erstmal, was denn Davids Gebetsanliegen war. Was ist denn seine Ausgangssituation? Also springen wir rein in pure Emotionen in den Vers 22. Da steht, ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Das hier ist die stärkste Form von Hass im Hebräischen in der Bibel. Es ist nicht ein, ich mag dich nicht so besonders oder du bist mir unsympathisch. Nein, das ist abgrundtiefer Hass. Das ist tiefe Emotionen. Und David ist hier von dieser Emotion, von diesem Hass erfüllt. Und ich frage mich, wie dann diese wunderschön klingenden ersten Verse zustande kommen in seinem Gebet, wenn das die Emotion ist, die er gerade spürt. Also lass uns ein bisschen genauer angucken, wie David hier betet. Wie David hier anders betet, als wir es vielleicht gewohnt sind und als wir es vielleicht aus unserem Alltag selber kennen. Wir tauchen ein in Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Dein Gottesbild wird prägen, wie du diesen Vers verstehst. Es gibt ein altes Kinderlied. Ich weiß nicht, ob ihr es kennst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Herr schaut herab auf dich. Big Brother is watching you. Welches Gottesbild hast du? Wenn du an Gott denkst und diesen Vers liest, hey, Gott, du kennst mich ganz genau, du siehst mich, was für eine Emotion kommt in dir hoch? David erinnert sich daran, dass Gott alles weiß, und dass ihn nichts mehr schocken kann, egal was er in seinem Gebet vor ihn hinträgt. Er erinnert sich daran, bevor er in seine Emotionen geht im Gebet, dass es keinen Sinn hat, Sünde und negative Gedanken vor Gott zu verstecken. Er erinnert sich daran, dass es keinen Sinn hat, Gott etwas vorzuspielen. Und so beginnt er sein Gebet. Dann lesen wir Verse 2-7. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich gehen, und um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Noch so eine Illusion, die wir uns manchmal als Christen machen. Wenn du glaubst, du könntest vor Gott weglaufen, dann musst du ganz schön schnell sein, denn er ist schon da. Psalm 139, Verse 8-12. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Wenn man mit einem Zweijährigen Verstecken spielt, dann ist das total süß, denn was viele Kinder dann machen, ist, ich sehe dich nicht, also siehst du auch mich nicht. Bevor David in seine Emotionen hineingeht, macht er sich bewusst, wer Gott ist, wie sein Wesen ist. Er ist gut, er ist Licht, ich muss mich nicht vor ihm verstecken. Und er ist überall präsent, egal ob ich ihn sehe oder spüre gerade. Er ist bei mir und das ist gut so, das ist meine Sicherheit, das ist mein Halt, denn Gott ist gut und er erleuchtet mit seinem herrlichen Wesen meine Finsternis, meine Dunkelheit, die ich spüre. Die zweite Phase von einem Versteckenspiel mit einem Kind, die ist auch einfach nur süß. Ich stehe da und zähle mit Augen zu. Ich sehe nicht, wo das Kind ist, aber ich höre Gepolter, ich höre Tür zu, Tür auf. Ich sehe das Kind nicht, aber ich weiß genau, es sitzt im Kleiderschrank. Manchmal ist es genauso mit Gott, wenn wir in unserem Kleiderschrank sitzen, uns verstecken mit unserer innerlichen Emotion, für die wir uns schämen, für Dinge, die wir gemacht haben, für die wir uns schämen. Gott weiß, wo wir sind. Und wenn wir da sitzen im dunklen Kleiderschrank, dann denkt Gott sich, ich weiß, wo du bist. Wenn du dich verstecken willst, okay. Aber es hat keinen Sinn. Dein Versagen ist kein Thema für mich, aber komm doch raus zu mir. Das Verstecken macht dich nur kaputt. Wir sind in diesem Psalm immer noch im Warm-up. In der Vorbereitung. David nimmt sich 18 Verse Zeit dafür, sich vorzubereiten im Gebet auf sein eigentliches Anliegen, die Emotion, mit der er kämpft. Wir lesen Verse 13-16. Du bist es ja, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Hier schreibt er, sie sind unbegreiflich für mich. Sprich, du weißt es schon, aber ich noch nicht. Verse 17 und 18. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. David setzt sich hier in die richtige Relation zu Gott. Wer ist Gott und wer bin ich? Er schaut bildlich gesprochen wie in dieses Wasserbecken, in dieses Waschbecken der Stiftshütte. Er sieht sich selber gespiegelt im klaren Wasser und wäscht sich die Hände und die Füße als Vorbereitung in seinem Gebet. Er verändert sein Mindset, seine Gedankenwelt, seinen Standpunkt, wo er ist, und bereitet sich vor auf das, was jetzt kommt. Zum historischen Hintergrund für diese Verse, die so für uns so gefühlt gar nicht reinpassen in diesen hübschen Psalm. David bekam viel Gegenwind und Hass von außen. Und diejenigen, die sich gegen Gott wendeten, die wendeten sich auch gegen ihn. Seine Emotionen sind also eine Gegenreaktion. Verse 19 und 1 bis 21. Ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen, und ihr alle an den Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Er stellt hier eine Frage. Interessant, oder? Er ist also nicht der Meinung, dass er das Recht hat, zu hassen. Wenn wir Emotionen haben, dann sind wir oft der Meinung, dass wir im Recht sind. Na, ist doch logisch, wenn du mir so kommst, dann muss ich dich ja hassen. Wenn du sowas mit mir machst, dann muss ich ja bitter werden. Wenn du dich so dumm anstellst, dann muss ich ja ungeduldig sein. Stell dir mal ein Auto vor und eine Temperaturanzeige im Auto. Wenn wir Emotionen haben, dann ist es manchmal so, als würde diese Temperaturanzeige in den roten Bereich ausschlagen. Was tust du, wenn du im Auto sitzt und das passiert? Du fährst rechts ran. Egal welches Auto du fährst, heißer Tipp, wenn das passiert, dann halte an. Wenn deine Emotionen in den roten Bereich ausschlagen, dann können wir das genauso übertragen, dann müssen wir innehalten, dann müssen wir anhalten. Und dieses Ausschlagen passiert je nach Persönlichkeit schneller oder langsamer. Und wenn ich mir hier Vers 22 anschaue, ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde, dann gehe ich davon aus, dass David eher einer von der impulsiveren Art war. Wir dürfen im Gebet emotional werden. Klagen, weinen, motzen, all das ist erlaubt. Es ist kein Zeichen von Misstrauen gegenüber Gott oder gar Respektlosigkeit. Vielmehr ist es ein Zeichen von authentischer, ehrlicher und tiefer Beziehung zu Gott. Jesus im Garten Gethsemane hat auch gebetet und geweint. Klage und Zweifel Gott gegenüber zu äußern, ist nicht ein Zeichen fehlenden Glaubens, nein, er ist der Beweis für die Existenz des Glaubens und ein Zeichen dafür, dass man mit Gott gemeinsam um das Gute ringt. Israel, der Begriff Israel, heißt der, der mit Gott ringt. Es gibt eine Frau im Alten Testament, die heißt Hanna. Und die war so verzweifelt, so vertieft in ihre Emotionen im Gebet im Tempel zu Gott, dass der Priester Eli denkt, sie wäre betrunken. Sie war so tief mit ihren Emotionen bei Gott, hat alles bei ihm abgeladen, dass es auf Außenstehende schon fast komisch wirkte. Wenn unsere Emotionen in den roten Bereich ausschlagen, dann müssen wir rechts ranfahren. Denn was passiert, wenn wir weiter Vollgas geben? Ich werde nicht länger... viel länger Besitzer eines Autos sein. Oder ich baue einen Unfall. Es gibt einen Knall. Und genau das passiert, wenn wir mit unseren Emotionen auch nicht rechts ranfahren, sondern einfach Vollgas weiter geradeaus fahren. Es knallt. Hannah flüchtet sich zu Gott ins Gebet, weil sie wegen ihrer Kinderlosigkeit von einer anderen Frau jahrelang schikaniert wurde. Und sie hätte auch zurückschlagen können. Nach unseren menschlichen Maßstäben hätte sie allen Grund dazu gehabt. Auch David entscheidet sich hier für einen anderen Weg, schlägt nicht zurück, sondern geht mit seinen ganzen Emotionen ins Gebet. Und zwar mit vorbereitetem Mindset. Und das merkt man auch, wenn man dann nach diesem Emotionsausbruch weiterliest, Vers 23, da heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Er betet: Warum habe ich diese Emotionen, Gott? Ich spüre, meine Temperaturanzeige ist hoch gerade. Wo kommt es her? Offenbare meine Gedanken. Er weiß, er braucht Hilfe, um zu erkennen, warum er gerade so fühlt, wie er fühlt. Wenn ich auf dem Standstreifen stehe, weil ich angehalten habe, weil die Temperaturanzeige in den roten Bereich ausgeschlagen ist, und ich würde anfangen, das Problem alleine zu suchen oder gar zu versuchen zu reparieren, was hier kaputt gegangen ist, dann würde ich womöglich nie wieder von diesem Ort wegkommen oder noch wahrscheinlich den Schaden viel größer machen. Nein, ich rufe den Pannendienst an und der sucht nach der Ursache des Problems, um es zu beheben. Ich brauche den Profi, der Ahnung davon hat. Und das ist ein Prinzip, das nicht nur auf unser Auto angewendet funktioniert, sondern auch auf unsere Emotionen. Wir brauchen den Profi. Und das gilt nicht nur für Wut, die in uns hochkocht, sondern auch in anderen Situationen. Wenn ich nachts stundenlang wach liege und nicht schlafen kann, können wir genauso beten: Gott, erforsche mich. Was belastet mich? Wovor habe ich Angst? Was hält mich wach? Was lässt mich nicht los? Ich bin ungeduldig und dadurch unsensibel zu meinen Kindern, meinem Partner, meinen Freunden, meinem Arbeitskollegen. Gott, erforsche mich. Wo kommt das her? Was löst es in mir aus? Was ist die Wurzel des Problems? Gott, erforsche mich. Dieses Gebet ist Schritt 1. Doch David geht noch weiter. Vers 24. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Schritt 1, Gott, erforsche mich. Schritt 2, offenbare falsche Wege. Wo denke ich fehlerhaft? Wo habe ich vielleicht jemanden verletzt, ungerecht behandelt? Wo habe ich gesündigt? Und Schritt 3, leite mich auf deinen Wegen. Wie kann ich stattdessen reagieren? Wie kann ich richtig mit meinen Emotionen umgehen? Emotionen sind in uns drin. Sie sind Teil unserer Schöpfung. So, Emotionen an sich sind nichts Negatives. Das ist das, was von Gott geschenkt ist. Nur weil wir wütend sind, heißt es nicht, dass wir sündig sind. Die Frage ist, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, was wir damit machen. Du kannst, ich kann Veränderungen erleben. Aber wir können kleine Schritte vorwärts gehen. Aber das nur, wenn wir bereit sind, die Wurzel unserer Emotionen anzugehen. Wenn wir aufhören zu denken, ja, ich muss ja so reagieren, weil. Wenn du anerkennst, dass Gott alles weiß, aber du noch nicht. Und wenn ich anfange, in diesem Wissen zu beten, dann kann Gebet uns wirklich nachhaltig verändern. Dann kann Gebet wirklich nachhaltig unser Leben verändern, unsere Beziehung verändern. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir die gleichen Menschen bleiben, wie wir sie jetzt sind. Wir werden keine Aufbrüche erleben und immer wieder frustriert sein, zu Gott rennen und in diesem Teufelskreis gefangen bleiben. Oder du fängst an, diese Art von Gebet, Gott, erforsche mich, dieses Warm-up, dieses immer wieder in die Realität zurückgucken, wer ist Gott, wer bin ich, sich vorzubereiten auf die Emotionen, ins Gebet zu gehen, bei Gott alles hinzuwerfen. und dann aufmerksam zuzuhören, wie Gott mit dir spricht. So kommst du durchs Beten mit Gott in eine lebendige Beziehung, in einen beidseitigen Dialog, in eine Beziehung, die wirklich was verändert. Und genau das ist der Kern des Psalms. Die Überraschung, die Belohnung in der gelben kleinen Kapsel unseres Überraschungseis. Ich glaube, dieses Gebet, erforsche mich, Gott, ist ein sehr herausfordernder Satz. Und es ist sehr herausfordernd, diesen Satz wirklich ehrlich aus tiefstem Herzen zu beten und es auch so zu meinen. Deswegen lass uns gemeinsam vor Gott treten und Gott darum bitten, dass wir lernen, dieses Gebet, Gott, erforsche mich, immer wieder in unserem Alltag zu beten. Und dass Gott uns hilft, wirklich innerliche Veränderungen und äußere Aufbrüche in unserem Leben, in unseren Beziehungen zu erleben.